von Menschen und UFOs. Ein GEP Insider Audiocast.
Für uns ist erstmal das UFO, die mitgeteilte Wahrnehmung eines Zeugen, der an uns herantritt und seine Sichtung über einen für ihn nicht erklärbaren Flugkörper am Himmel meldet.
Das ist spannend.
Die GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens und es ist die größte als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung in Deutschland, die sich hauptsächlich mit der Erforschung des UFO-Phänomens beschäftigt.
Das Thema als Thema ist interessant, auch deswegen, weil es sehr vielfältig ist. Es ist ja ein Thema, das sich wie kaum eine andere Forschungsdisziplin in einer immensen Weise interdisziplinär darstellt.
Von Menschen und UFOs.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Mirko und mir gegenüber sitzt Günther. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Audiocast von Menschen und UFOs.
Heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Thema, nämlich die UFO-Studiengruppe Hannover. Die Leiterin der UFO-Studiengruppe Hannover ist seit nunmehr 35 Jahren Ruth Beger. Sie hat dieses Amt, diese Aufgabe von einer Dame übernommen, die das auch vorher lange Jahre gemacht hat. Das wird noch im Gespräch erwähnt werden. Sie hat sehr umfangreiche Erfahrungen mit dem UFO-Thema aus ihrer spezifischen Sicht. Dazu muss man wissen, bei der UFO-Studiengruppe Hannover geht es um eine Gruppe, die das UFO-Thema sehr aus der Pro-Sicht betrachtet und diesem Thema eine esoterische Komponente abgewinnt. Günther, was ist überhaupt deine Meinung dazu, dass wir jetzt unser Themenspektrum erweitern und auch Themen bearbeiten, besprechen, die diese skeptische Richtung so ein wenig verlassen?
Im Grunde genommen verlassen wir mit der Betrachtung solcher Themen ja die skeptische Richtung gar nicht wirklich. Dieser esoterische Aspekt gehört meines Erachtens genauso zum Gesamt-UFO-Phänomen wie jedwede andere Richtung. Die Szene selbst gehört ja dazu. Und eben auch dieser esoterische Teil oder esoterische Gruppen, die Kontaktlerbewegung, die in dem Interview ja auch zur Sprache kommt. Und diese zu betrachten und vielleicht auch mal zu Wort kommen zu lassen, das gehört, so sehe ich das zumindest, auch zu unserem Aufgabenfeld in einer beschreibenden Variante sozusagen.
Wenn wir uns einmal die Geschichte des UFO-Phänomens in Deutschland in Erinnerung rufen, sie beginnt ja so Anfang der 50er Jahre, dann ist diese erste Generation der allerersten UFO-Forscher, Ufologen, Interessierte, wie man sie auch nennen will, eigentlich für uns verloren. Das sind alles Leute, die schon lange nicht mehr leben und deren Ansätze, und die Anfangszeiten der UFO-Szene sind für uns nicht mehr zugänglich. Was wir aber noch haben, vielerorts, ist die zweite Generation, also die Generation, die irgendwann so in den 70er Jahren an die Reihe gekommen ist, die bestehende Gruppen übernommen hat oder neue Gruppen gegründet hat und sie interessanterweise nicht in der damals neu aufkommenden skeptischen Bewegung gesehen hat, sondern diese esoterische und vor allem auf UFO-Kontakte ausgerichtete Sicht übernommen hat. Und Ruth Beger ist wiederum eine Vertreterin genau dieses Schwerpunkts, nämlich UFO-Kontakte, UFO-Sichtungen in ein sehr weites, weltanschauliches Bild zu stellen. Und demzufolge werden in ihrer Gruppe, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr viele Themen behandelt, bearbeitet, kommen zur Sprache, die sich weit jenseits der reinen UFO-Thematik befinden. Die Gruppe heißt zwar noch UFO-Studiengruppe Hannover, aber sie befasst sich schwerpunktmäßig mit allen Dingen, die so eine esoterische Weltsicht darstellen. Das werden wir nachher im Interview genauer hören. Mir war nur wichtig, erstmal darauf hinzuweisen, dass hier dieser zeithistorische Aspekt ganz wichtig ist und aus meiner Sicht im Vordergrund steht. Was meinst du, sollten wir das so weitermachen?
Unbedingt. Wen immer wir vors Mikro kriegen, der sich dem freiwillig stellt, sollten wir machen, auf jeden Fall. Aber jetzt erzählst du doch erstmal, du hast ja Ruth jetzt vor einer Woche,
ja, etwa.
Wann genau?
Am letzten Freitag.
Was war denn das für ein Datum? Ich will die Hörer wissen lassen, wann du dich mit ihr getroffen hast.
Das war, glaube ich, der 28. September 2014.
Ja, genau. Da hast du dich mit ihr in Hannover getroffen.
Genau.
Und erzähl mal ein bisschen, wie kam das Treffen zustande? Woher kennst du Ruth überhaupt?
Ich habe vor knapp 15 Jahren für eine Zeit lang in Hannover gewohnt. Und damals als UFO-Interessierter habe ich mich gefragt, wo kann man denn Anschluss finden? Wo gibt es noch Leute, die sich überhaupt mit dem Thema UFOs befassen? Es gab damals das Kopf-UFO-Journal, wo auf der letzten Seite alle möglichen Kontakte abgedruckt wurden. Also da gab es UFO-Gruppen eigentlich in ganz Deutschland, die eben damals kostenlos dort inserieren durften. Und eine dieser Kleinanzeigen, wenn man das so nennen darf, war eben von der UFO-Studiengruppe Hannover. Und natürlich als UFO-Interessierter habe ich mir das angeschaut. Und damals hatte schon Ruth Beger schon sehr lange die Leitung inne. Und damals wie heute war auch die Gruppe sehr stark esoterisch geprägt. Allerdings, da in den 90er Jahren das UFO-Thema viel prominenter in den Medien war, es gab auch sehr viele Geschehnisse, die auch in der UFO-Literatur thematisiert wurden, wie zum Beispiel das Roswell-Thema. Das war ja damals eine ganz wichtige Sache, der Santilli-Alien-Autopsie-Film.
Der heiße Scheiß von damals.
Ja, das war damals waren das so die spannenden Themen. Und das war dann natürlich auch in der Roots-Gruppe auch Gesprächsthema. Ich fand es jedenfalls sehr interessant, diese Gruppe kennenzulernen. Sie hatte zwar eine völlig andere Zugangsweise zum UFO-Phänomen, als es meine Zugangsweise ist, aber auch als ich mich dort als klarer Kritiker geoutet habe und auch dort gesagt habe, ja, ich bin Mitglied der GEP und ich sehe das alles eher etwas skeptischer, war das trotzdem kein Problem, dorthin zu kommen und dort auch ernst genommen zu werden. Und ich hatte auch nie ein Problem, mit allen Leuten zu reden und auch meine Standpunkte zu vertreten. Also insofern war das menschlich immer ein sehr herzliches Verhältnis, das sich über die Jahre so erhalten hat. Und als wir jetzt angefangen haben, dieses Podcast-Projekt umzusetzen, war natürlich auch eine meiner ersten Ideen zu sagen, lass uns doch mal die Ruth Beger interviewen, lass uns doch mal fragen, wie denn damals überhaupt das Thema UFOs, als sie angefangen hat, aufgegriffen wurde. Ich denke mal, das ist schon wichtig, das aus dieser zeithistorischen Sicht zu sehen.
Dem kann ich absolut nur zustimmen. Ich habe Ruth Beger, glaube ich, zur 40-Jahr-Jubiläumsfeier der GEP in Hannover kennengelernt. Ich wusste zunächst gar nicht, wer das war. Die war plötzlich irgendwie dabei und fing an, tolle Geschichten zu erzählen, muss man echt sagen. Es war schon eine Freude, ihr zuzuhören. Und ich denke, das wird man nachher im Interview irgendwie auch erkennen. Sie ist eine sehr klare Erzählerin, finde ich.
Und sie ist eigentlich in dem, was sie vermittelt, immer glaubwürdig. Weil sie wirklich das, was sie erzählt, auch so inhaltlich teilt. Und das war für mich genau der Beweggrund, ihr das Wort zu erteilen und sie zu bitten, uns ihre Sichtweise darzustellen, die jetzt im nachfolgenden Interview gehört werden kann. Ich danke jetzt mal allen für das Zuhören und ich hoffe, ihr habt alle Interesse dran und es macht euch auch Spaß. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Schönen guten Abend. Unser heutiger Gast im Podcast ist Ruth Beger, die langjährige Leiterin der UFO-Studiengruppe Hannover. Sie hatte dieses Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum in dieser Leitungsfunktion. Guten Tag, Ruth.
Ja, guten Tag, Mirko.
Hallo.
Wir wollen den Podcast starten mit deinem persönlichen Werdegang und deinem persönlichen Interesse für das Thema UFOs. Wann hast du angefangen, dich für dieses Thema zu begeistern und was war der Anlass?
Der Anlass war 1967, als ich meine UFO-Sichtung im Weserbergland hatte, in Niedersachsen, Südniedersachsen. Und ich war damals überhaupt noch nicht auf diesem Gebiet zu Hause, hatte einen Zeugen und habe diese Sichtung gehabt, eines dreieckigen Objektes. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, dass man das jetzt ausführlich erzählen könnte.
Nur zu. Bevor du weitermachst, eine Frage. Ich weiß, eine Dame fragt man nicht nach ihrem Alter, aber warst du zum Zeitpunkt der Sichtung eher jugendlich oder schon erwachsen?
Jugendlich. Jugendlich, aber schon im Beruf und schaute aus dem Fenster meines Büroraumes und sah dieses Objekt im März. Ich bitte noch mal um Entschuldigung, kleine Erkältung gehabt, deswegen könnte die Stimme mal versagen. Also, ich schaute aus dem Fenster meines Büroraumes in einem kleinen Ort am Ostrand des Sollings im Weserbergland und sah am Vormittaghimmel, blauer Himmel, keine Wolken, die Sonne schien. Oberhalb unseres Berges, es sind mehrere Berge, dieser Ort ist eingeschlossen in einem Tal und die Berge herum und da oben drüber in der Höhe etwa, wo heute die Flugzeuge fliegen, bei 10.000 Meter, stand ein silbriges, farbenes Dreieck mit der Spitze nach oben, etwa die Größe eines Flugzeuges, etwa in 10.000 Meter Höhe. Also die Größe eines Flugzeuges, aber dieses war ein silbriges Dreieck mit der Spitze nach oben. Die Sonne schien dagegen und dieses Metall glitzerte in der Sonne. Es war aber nicht so wie Silberpapier, sondern ein bisschen matter. Und es stand und stand und stand und ich schaute immer wieder hin, machte meine Arbeit am Schreibtisch, schaute immer wieder hin und dachte, nanu, das bewegt sich ja gar nicht. Denn ich hatte einen ziemlich kleinen Himmelsausschnitt, wo ich das sehen konnte. Im Hintergrund der Berg, im Vordergrund ein Baum links, ein Haus rechts, eine uralte Telegrafenleitung. Und dazwischen konnte ich durchgucken, sodass der Ausschnitt ziemlich klein war und das Objekt also stand. Ich rief einen Kollegen, der damals etwa 25 Jahre älter war als ich und sagte, schauen Sie mal, was ist das wohl? Und wir schauten. Und er sagte, ich weiß es auch nicht. Ist ja komisch. Das ist kein Flugzeug, das ist kein Hubschrauber. Nach 2¾ Stunden hat sich dieses Objekt entfernt. Und zwar habe ich es die letzte Viertelstunde nochmal mit dem Herrn beobachtet, mit dem Kollegen. Und wir überlegten, ob wir die Flugsicherung in Hannover anrufen sollten, 100 Kilometer entfernt, und ob das was brächte. Und auf einmal wurde dieses dreieckige Objekt zu einem Punkt, löste sich quasi auf und war weg. Es kann auch in einer unheimlichen Geschwindigkeit von uns weggeschossen sein, sodass es zu einem Punkt wurde. In dem Moment hörte ich mich sagen, ich bin eigentlich nie im Medial gewesen, immer ein bodenständiger Mensch, in der Gegend leben sowieso bodenständige Menschen, hörte ich mich zu dem Kollegen sagen, Herr, Punkt, 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 das war kein Flugzeug von dieser Erde. Das war ein Objekt aus dem Weltraum. Und die das fliegen, werden mit uns Kontakt haben, wenn wir ein normales Lebensalter erreichen, also eine normale Lebenserwartung. Das war meine Aussage damals.
Und obwohl du damals ja eigentlich mit Medialität wenig Befassung hattest, war diese Erkenntnis in diesem Moment für dich klar?
Ja, das war insofern klar. Ich hatte zwar schon mal vorher irgendwas über diesen russischen Sputnik gehört, aus der Zeitung. Wir hatten noch keinen Fernseher und gar nichts damals auf dem Land. Und ich hatte mich auch mal in der Pubertät mit zwei Heften von Jules Verne befasst. Reise zum Mittelpunkt der Erde, meine ich, war es gewesen. Und dann noch ein anderes Heft, aber nicht die Reise zum Mond, also zum Mittelpunkt der Erde. Und ansonsten hatte ich für diese Dinge kein Interesse. Und ich habe auch nach 67 das Ganze nicht mehr weiter beachtet. Ich lebte meine Jugend, was man so macht. Man geht aus und fährt in Urlaub und macht Reisen und freut sich des Lebens.
Also zunächst hatte die Sichtung auf dein unmittelbares Leben keinen weiteren Einfluss.
Richtig.
Und wie kam es dann, dass du trotzdem noch zu einem späteren Zeitpunkt die Kurve Richtung UFOs gekriegt hast?
Ja, das lag daran, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es mit den Jahreszahlen nicht so genau, war 74 oder 75, machte ich eine Reise nach Ägypten, eine Gruppenreise von Hannover aus und nach Israel und die griechischen Inseln. Und in Ägypten besuchten wir nur Alexandria und Kairo. Und wir waren auch an den Pyramiden. Und wir sollten dort nicht reingehen. Und ich war mit einem Mann, der auch aus Hannover kam. Und wir sagten, nee, wir wollen da rein. Die anderen fuhren zur Sphinx und wir zwei stürmten in Richtung Cheops-Pyramide. Da war ein Philache sollte uns reinführen, das ging damals noch. Wir stürzten zu dem hin, in den Eingang und dann die Hühnerleitern hoch. Die erste Etage, die Leitern, dann die zweite, die Gang, dann durch die zweite hoch, Königskammer, Königinnenkammer. Wir haben Fotos gemacht, wie normale Touristen, und da war es mit gut. Jedoch der Mann, der mit da war, ich nicht, aber der Mann, hat mir viel später gesagt, dass er während dieses Aufenthaltes etwas wahrgenommen habe, was er als mächtiges Raunen bezeichnen würde. Also als wenn Tausende von Stimmen geredet hätten. Und ihm, der heute sich überhaupt nicht für diese Dinge interessiert, standen sozusagen noch die Haare am Arm zu Berge, als er nach 15 Jahren darüber redete. Ich habe damals gar nichts gemerkt. Wir waren ungefähr eine Viertelstunde in der Pyramide, sind wieder runtergerast, dann zu Fuß bis zur Sphinx gelaufen, um den Anschluss an die Gruppe zu bekommen. Und dann ging es nach Israel zu den heiligen Städten und dann eben zurück über Kreta, minoische Kultur nach Hause. Das war eine Kreuzfahrt mit dem Schiff. Und ab dem Zeitpunkt änderte sich mein Leben. Ich hatte plötzlich Interesse für Philosophie, klassische Philosophie, esoterische Philosophie. Ich ging in dementsprechende Gruppen in Hannover, die es damals schon gab. Besuchte auch mal die Theosophie und die Anthroposophen, alles, was es so gab. Und stieß auf die UFO-Studiengruppe in Hannover, die es damals schon gab. Seit den 50er Jahren, 56, war hier eine Gruppe in Hannover, die sich gegründet hatte aufgrund der, das muss ich sagen, die alten Pioniere, in Anführungsstrichen darf man nicht vergessen. Es gab damals in Deutschland eine Gesellschaft, die hieß die Deutsche UFO-IFO-Studiengesellschaft in Wiesbaden, geleitet von Karl und Annie Veit. Die gaben auch die erste UFO-Zeitschrift heraus und hatten Kontakt in alle Welt. Organisierten sehr große Kongresse mit bis zu 2000 Leuten. Auch Hermann Obert ist seinerzeit damals dort gewesen. Und die Medien, wie es in dem Rahmen möglich war, Zeitungsmedien meistens. Und da waren dann bis zu 2000 Leute. Und es wurden UFO-Kontaktler aus aller Welt eingeladen, die dort ihre Berichte gaben, was sie erlebt haben, in Kontakt mit Außerirdischen, auch mit Entführungen. Bevor ich aber dort das erste Mal bei so einem Kongress war, kam ich eben durch diese philosophische Gruppe, die dort im selben Haus tagte, auch in die UFO-Gruppe. Ich war Besucherin, hörte mir das an, es waren nur ein paar kleine Leutchen, saßen dort ein paar Leutchen und eine ältere Dame, die das leitete. Und ich war sehr interessiert. Es ging damals ausschließlich in der Zeit um Billy Meyer, und um einige der ersten Kontaktler. Mhm. Darüber wurde berichtet.
Also Billy Meier war damals ein Thema.
War ein Thema, ein großes Thema, und Adamski. Weil nämlich die Leiterin dieser Gruppe in Kalifornien eine Tochter hatte. Und sie fuhr regelmäßig, einmal im Jahr flog sie nach Kalifornien und hat damals Adamski noch persönlich kennengelernt. Und war auch mit ihm dabei, wenn er seine Kontaktgeschehnisse dort machte mit Gruppen. Und darum war sie davon überzeugt, dass er echt ist.
Gut. Das muss so etwa in den 60ern, Anfang der 60er Jahre gewesen sein.
Ja, aber sie berichtete dann noch davon, als ich also dann in die Gruppe kam. Das war ja dann so Mitte der 70, also 78, 77, Ende 77, Anfang 78 war ich dann in der Gruppe etabliert. Und nach einem Jahr bat sie mich, ob ich die Leitung übernehmen konnte, weil die Dame schon sehr alt war und das aufgeben wollte. Sie kam dann später noch als Besucherin. Und ab da habe ich diese Gruppe übernommen im Mai 1979 und habe sie dann erweitert um die Themen zur Ufologie, parapsychologische Themen, Zeitreisen, soweit man das im Moment spekulativ sagen kann. Damals ging es auch um Pyramidenenergie, alternative Energieformen, das ganze übersinnliche Spektrum und Esoterik, aber im klassischen Sinne, weil ich das ja von den klassischen Gruppen mitbekommen hatte. Was man heute unter Esoterik versteht, was auf Esoterikmessen bekannt gemacht wird, Workshops und Ähnliches, davon halte ich wenig. Das ist nur Geldmacherei.
Kommen wir noch einmal zurück auf die Anfänge der UFO-Studiengesellschaft in Hannover. Die Dame, von der du damals den Vorsitz übernommen hast, war ja nicht die Gründerin, sondern ich meine, es war wohl noch eine Person davor, die Anfang der 50er Jahre die Gruppe gegründet hat.
Ja, dazu kann ich leider gar nicht sagen, denn da war ich noch nicht in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob das der Begründer war. Ich weiß nur, dass es vor der Frau Oppermann einen Herrn Schmidt gab, der diese Gruppe leitete. Den habe ich aber nicht mehr persönlich kennengelernt. Ich meine, der war auch zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Es sollte dann noch eine Lehrerin war in Betracht gezogen und ein Heilpraktiker, beziehungsweise ein Psychotherapeut, der machte Heilpraktiker und Psychotherapeut. Die sollten wohl auch die Leitung mal übernehmen, aber dann fiel die Wahl auf mich.
Und weißt du noch, wie lange die Frau Oppermann die Leitung innehatte?
Ja, bis 1979 im Mai.
Und wann hat sie angefangen?
Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also das muss in den Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Sie hat das ziemlich lange gemacht.
Also auch schon.
Hier bin ich auch dann nach Wiesbaden gefahren, zu dem Kongress, wo ich das erste Mal dann in Wiesbaden war.
Was sind eigentlich damals, als du zur Gruppe gestoßen bist, die beherrschenden Themen gewesen? Wir haben jetzt ja schon gehört, Kontaktler waren ein großes, wichtiges Thema. Der wohl, glaube ich, bedeutendste amerikanische Kontaktler, George Adamski, ganz klar, ohne Zweifel, der auch über ein umfassendes Korrespondentennetzwerk verfügte. Billy Meier war damals ein Thema. Was gab es außer diesen beiden Kontaktlern noch?
Also ich muss dazu sagen, ich war ja dann bei dem Kongress, der wirklich also sehr groß war. Da kamen zwar einige Kongresse von Michael Hesemann später noch dran und Frau Schlotterbeck vom Argo Verlag, aber diese großen Kongresse, die muss mal jemand nachmachen, die waren wirklich gewaltig. Und die Kontakter, die dorthin kamen aus Mexiko, aus Indonesien, der lebte dann in Holland, oder Walter Rizzi oder Elisabeth Clara, wie sie alle heißen, die konnte ich alle noch persönlich dort erleben. Erstmal im Vortrag und abends gab es also einen Abend, so richtig festlich, mit Etikette und Essen. Und dann saß man an den Tischen gemeinsam und konnte auch mit diesen Kontaktpersonen reden. Das heißt, man konnte ihnen in die Augen schauen und schauen, wenn sie ihr Erlebnis berichteten. Und die Fähigkeit hatte ich damals schon, ziemlich genau zu gucken, bekomme ich jetzt hier die Wahrheit oder irgendeinen Fake. Also, die waren alle in Ordnung, möchte ich sagen. Auch recht bodenständig, die Kontaktler.
Also hat es jetzt nicht den Eindruck, dass es mal den einen oder anderen gab, der, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz ehrlich war?
Hatte ich bei denen nicht. Ich meine, persönlich habe ich Adamski nicht kennengelernt. Mercado Uri zum Beispiel habe ich kennengelernt. Oder Leo Smets. Oder Dr. Strange war ja auch da. Fremdlein Pentagon geschrieben. Die waren alle da. Und bei Elisabeth Clara war es so, die wirkte ziemlich abgehoben. Also sie war gekleidet fast wie so ein außerirdisches imaginäres Wesen, schon von ihrer Kleidung her. Das fand ich damals persönlich ein bisschen abgehoben. Aber sie hielt einen ordentlichen Vortrag, der wurde auch übersetzt ins Deutsche. Also war alles in Ordnung. Also hatte alles Hand und Fuß.
Wie hat eigentlich die Begegnung mit diesen Kontaktlern deine Sicht auf das UFO-Thema verändert?
Ja, damals war ich ja nur noch sehr jung. Und wie das so immer ist, wenn man am Anfang einer Sache steht, man ist ja erstmal euphorisch dabei und voller Elan und möchte die ganze Welt umarmen und alles einreißen und was man alles weiß. Und dann bin ich auch losgegangen hier in Hannover und habe alles erzählt und habe natürlich sehr viel Widerstände erlebt und auch Knüppel zwischen die Füße bekommen, wenn man über das Thema redete.
Was passierte eigentlich, wenn du von so einem Kongress zurückkommst, in deine Gruppe gehst und von deinen Erfahrungen und Erlebnissen dort erzählst? Wie wurde das in der Gruppe aufgenommen?
Sehr interessiert. Ich muss auch sagen, die Personen, die früher in meiner Gruppe waren, zu der Zeit, es waren Akademiker, es waren Hausfrauen, es waren Büroangestellte, es waren Arbeiter, es waren Studenten, es waren auch junge Schüler. Und alle waren damals, zu der Zeit, möchte ich aus heutiger Sicht sagen, sehr normal. Also heute kommen schon mal die einen und anderen, die haben schon mal eine kleine Droge eingeworfen und erzählen dann irgendwas. Dann bin ich immer sehr skeptisch. Aber früher war das alles recht normal und die Personen waren sehr interessiert an dem, was ich sagte, weil sie ja nicht alle dorthin fahren konnten. Ich habe dann damals Dias gemacht, das war ja so, und habe das dann auch vorgeführt mit dem Diaprojektor.
Und dazu eben auch erzählt, was dort veranstaltet wurde, was die Aussagen waren.
Ja, und habe gleichzeitig natürlich auch die ganzen Bücher, die ich besitze, mitgebracht, habe die ausgelegt, hatte große Büchertische von den ganzen Büchern, die es so gab, die diese Kontaktler damals nach langem Hin und Her dann doch geschrieben haben. Das waren meistens Taschenbücher. Und ich hatte ja auch schon, es gab ja auch schon diverse andere Zeitschriften, wie das Magazin 2000, war ja damals von John Fisch gegründet worden und das gab es ja auch schon, dann ab 78. Und ich habe John Fisch noch persönlich kennengelernt, bevor er gestorben ist und bevor das dann Hesemann übernommen hat und nachher der Argo Verlag. Und das Heft gab es schon, das legte ich mit aus, dann die UFO-Nachrichten, die Files damals rauskamen, legte ich mit aus, anschließend des Informationsmaterials. Damals war es so, es gab sehr viele Fotos von UFOs. Und diese Fotos konnte man in so einem Sammelwerk bei der DUIST kaufen. Ich musste auch alles selber kaufen, ich kriegte nichts geschenkt. Und habe das dann ausgelegt. Und diese Fotos, die übrigens andere Gruppenleiterinnen und Leiter in Deutschland, es gab ja überall in den großen Städten Gruppen, die angegliedert waren an die DUIST, so wie die Hannoversche Gruppe. Und alle, die hatten ihre Leitung in Hamburg, in Freiburg, in Lübeck, in Hanau, in Reutlingen, Hermann Eck zum Beispiel, München, Geigenthaler, wie sie alle hießen. Und alle hatten diese Fotos, auch Anni Bagun in Hamburg. Und bei Anni Bagun, bei meinem Besuch, wurde mir dann gesagt, so ein Stapel Fotos links, so ein Stapel Fotos rechts. Und ich war da mit einer Dame hier aus der Gruppe. Und
jetzt muss man kurz für die Hörer, die es nicht sehen können, ergänzen. Also Ruth zeigt da schon einen richtig hohen Stapel, so 30 Zentimeter hoch. Ja. 30 Zentimeter hoch, also so hoch wie eine Langspielplatte. Das ist schon eine ganze Menge Fotos.
Ja, und daraufhin sagte dann Anni Bagun, die ja noch viel mehr Material hatte, die sind alle untersucht worden von den Kodak-Labors und die sind echt. Und die, das sind Unechte. So hieß das damals. Also kein Fake, sondern Unecht.
Du hast ja jetzt erwähnt, einmal die Angliederung an die Duist und zum anderen, dass es ja auch damals in vielen Städten und Gemeinden UFO-Gruppen gab. Hattest du eigentlich persönlich Kontakt mit den anderen Gruppenleitern?
Seltsamerweise habe ich gar nicht mir die Mühe gemacht, außer Anni Bagun, da bin ich persönlich gewesen. Ich bekam dann aber durch Zufall, wie auch immer, weiß ich nicht mehr, weil ich ja dann zwischendurch in Wiesbaden mal war und bei den Kongressen oder bei normalen Eintagestreffen. Und dann lernte ich den Leiter von Freiburg-Breisgau kennen und auch den Herrn Lohne aus Hanau. Und ich stand in Korrespondenz noch mit einer Dame in Lübeck. Die sind aber alle jetzt, das ist unwichtig, die Namen zu sagen, sind sowieso alle verstorben. Und die waren auch alle viel älter als ich. Und wir hatten dann so lose Kontakt per Telefon. Aber ich persönlich hatte mich ein bisschen gewundert, dass ich als Leiterin der Gruppe in Hannover mir auch bei FAITS, also bei der DUIST, alles kaufen musste. Die Hefte abonnieren musste, das Material, was ich auslichte und so weiter. Mir wurde nichts geschenkt. Und ich sagte immer, ich bin doch die Leiterin der Gruppe, kann ich nicht mal was bekommen? Nein, das ist so. Jeder. Und da habe ich mich dann ein bisschen davon frei gemacht und habe dann auch meine eigenen Recherchen gemacht. Wie gesagt, auf parapsychologischem Gebiet bin ich ja dann auch regelmäßig zu anderen Kongressen gefahren, zum Beispiel zu den Basler Psi-Tagen in Basel. Ich war beim OAKA-Kongress regelmäßig in München, so hieß der damals. Ich bin auch bei den Thomann-Stimmenforschern gewesen, Köberle noch, die alte Zeit, und auch Senkowski später. Ich bin überall gewesen und habe natürlich Pyramidenenergie, Wallmünster, wie sie alle hießen, habe natürlich auf eigene Kosten diese Kongresse oder Tagungen besucht, um das Wissen, was ich da erlangte, mit in die Gruppe einfließen zu lassen, unabhängig von FAITS und der DUIST.
Wo du erwähnt hast, dass du dir eigentlich alles Material, was so für dich interessant war oder auch notwendig war, selbst kaufen musstest. Was hat eigentlich damals, diese Anfangszeit, das Hobby, in Anführungszeichen Ufologie, überhaupt gekostet?
Oh. Ich weiß nicht, wie viel D-Mark zu D-Mark-Zeiten. Also ich habe allein so einen Kongress in Basel, der kostete ja, glaube ich, schon 400 D-Mark. Mit der Kongress dann und dann die Fahrtkosten mit dem Zug darunter und Übernachtung. Also das war dann so 2-3 Mal im Jahr so ein Kongress und dann noch die Bücher. Also ich kann es nicht mehr sagen. Ich glaube, ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, was ich über hatte.
Also schon eine Beschäftigung, die richtig so ins Geld ging, wo man auch eine gewisse Leidenschaft mitbringen muss, wenn man es machen will.
Ja, leidenschaftlich war ich immer, bis heute. Man wird älter. Ich habe immer alles alleine gemacht. Ich habe nie eine richtige Vertretung gefunden, bisher, wo ich vertrauensvoll sagen konnte, kannst du mich mal vertreten im Notfall, wenn gar nichts geht. Ich war immer da und wenn ich den Kopf unterm Arm hatte.
Und du hast ja auch die Gruppe, ja, soweit ich mich erinnern kann, zumindest in meiner Zeit, kam es auch nicht vor, dass ein einziger Abend ausfiel.
Ist auch nie ausgefallen. Ich muss dazu sagen, einmal war Hartwig Hausdorff da als Referent. Ich lernte dann ja sehr viele Menschen kennen bei den Kongressen und somit auch dann Referenten, die heute zu mir kommen. Ich bin ja keine Seminarorganisation, sondern ich mache das ganz alleine auf eigene Kosten mit eigener Organisation. Und es gab nur einmal einen Fall, da hat jemand aus Hannover die Tür geöffnet, den Schlüssel also geholt vom Pförtner und hat die Kasse gemacht für die Unkosten, als meine Mutter gerade verstorben war. Da konnte ich also einmal nicht da sein. Das war bei einem Vortrag.
Und sonst 35 Jahre immer sozusagen pünktlich zur Gruppe.
Genau.
Wenn man jetzt so zurückblickt, was sind eigentlich so die prägenden Themen, vielleicht sogar Erkenntnisse aus 35 Jahren Leitung der Studiengruppe Hannover?
Ja, ich bin ja ein bisschen blumig eigentlich in meiner Aussprache. Ich versuche mich kurz zu fassen. Mich interessieren ja neben der Ufologie auch viele andere Dinge. Medizin, Natur, Psychophysiognomie, alles, was es so gibt. Und das Entscheidende war, dass man, ich habe mich immer für Menschen interessiert. Ich habe also sehr viele Menschen kennengelernt im Laufe der Jahre, allein nur über die Gruppe. Habe dadurch auch Menschenkenntnis erworben. Und was das Gebiet der Ufologie anbetrifft, da habe ich heute, nach 35, eigentlich seit 40 Jahren, wenn man so zurückblickt, wo ich anfing, seit Ägypten, habe ich eine vielleicht etwas andere Einstellung zur Ufologie bekommen, als manche, die in meine Gruppe kommen oder manche Gruppen, die rein faktisch jetzt untersuchen, messen, bearbeiten, recherchieren oder auch auf der anderen Seite, die jetzt nur das Ganze spirituell sehen. Also ich habe da eine andere Sichtweise bekommen, die mir auch ganz wichtig ist. Und das ist eigentlich mein Lebensziel. Und ich glaube, dafür bin ich auch da, dass ich diese Gruppe weiter noch machen sollte.
Wo wir schon beim Thema Gruppe sind, jetzt die Frage, wie funktioniert eigentlich die Gruppe? Also wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass die Gruppe aus Leuten besteht, die an einem bestimmten Thema, nämlich weitestgehend Ufologie und alle Randthemen, interessiert sind. Du organisierst Abende, in denen untereinander gesprochen wird, diskutiert wird. Abende, zu denen Gäste kommen, die Vorträge halten, zum Teil auch prominente Gäste im Sinne von Autoren oder auch Menschen, die auch Erfahrung gemacht haben. Wie sieht das eigentlich aus? Was bringt der einzelne Teilnehmer von sich in die Gruppe ein?
Da sind sehr wenige, die einbringen. Die meisten konsumieren nur. Und ich muss auch sagen, wenn ich das heute sehe und heute aufteile, früher war noch mehr Interesse an den Themen. Heute geht es dahin, dass die Menschen, die kommen, aus verschiedenen Richtungen kommen. Die einen kommen wegen der Ufologie, die anderen kommen wegen parawissenschaftlichen Themen, die anderen kommen aus der spirituellen Ecke, die nächsten kommen aus der Präastronautik-Ecke. Ich bin ja selbst Mitglied in der AAS, also bei Denikens Gesellschaft, wenn man so sagt, Erich von Denikens Gesellschaft. Und andere kommen wieder einfach nur, ehrlich gesagt, ach, das Thema ist interessant, vielleicht finde ich da auch interessante Menschen. Und dann will man sich austauschen und da muss ich ungeheuer aufpassen, dass bei den normalen Diskussionsabenden das dann nicht abdriftet. Und darum habe ich ja auch eine große Liste hängen, welche Themen wir behandeln. Und das ist dabei überkonfessionell und überparteilich zugeht. Und wenn die Leute kommen und sich über Weltverschwörungen da die Köpfe heiß reden wollen, dann muss ich einfach einen Schnitt machen und sagen, so, jetzt ist Schluss.
Das war eine der Sachen, die mir damals schon beim ersten Besuch aufgefallen sind. Es gab eine klare Liste von Themen, mit denen man sich beschäftigt. Und es gab auch eine ganz klare Ansage, was man nicht macht. Insbesondere fand ich es sehr gut, sehr beeindruckend, mit welcher Konsequenz du alle rechtsradikalen Tendenzen sofort unterbunden hast.
Das ist richtig. Also in meine Gruppe kommen ja auch sehr viele Menschen unterschiedlicher Richtung. Natürlich kommen diese Personengruppen auch, weil wir ja wissen, und das ist ja offiziell bekannt, Forscher, die sich mit diesem Thema der Flugkreisel in unserer Nazi-Vergangenheit befasst haben, dass die geflogen sind und im Test waren und auch ja, entstanden sind, das wissen wir. Ich hatte sogar zwei ältere Herren in meiner Gruppe, sind alle verstorben. Der eine hat in Oberschlesien, der andere oben in Peenemünde tatsächlich diese Flugkreise fliegen sehen. Also aus dem Stand. Bis zu 4000 Stundenkilometern. Also das ist, die waren in meiner Gruppe und haben das mir und uns gesagt, seinerzeit, Anfang der 80er Jahre. Also die sind geflogen. Ich habe mich aber da nie so reingekniet, weil ich wusste, dass auch rechte Leute der heutigen Zeit sich dieses Themas bewusst annehmen, um dann auch Gruppen vielleicht ideologisch zu unterwandern. und darum habe ich das ziemlich ausgeklammert.
Also das ist einfach ein Thema, das schlicht nicht gewünscht ist, in der Gruppe nicht vorkommen soll. Wir wissen, dass man sich mal früher damit befasst hat, aber damit ist es jetzt auch gut.
Ja, insofern gut. Ich bin natürlich schon interessiert, wenn ich Beweise bekäme, inwieweit die Forschungen damals vorangeschritten sind und inwieweit vielleicht auch Unterlagen über diese Projekte die Amerikaner bekommen haben nach Ende des Krieges. Das würde mich schon interessieren, denn wir wissen ja, die Amerikaner haben die Afro-Scheibe fliegen lassen und so weiter. Die haben ja auch Tests gemacht und die haben ja auch Wissenschaftler von uns, wie Werner von Braun und so weiter, zu sich geholt. Ich wäre schon interessiert, da mehr darüber zu erfahren, aber ich möchte es nicht aus dieser ideologischen Richtung erfahren.
Ich hatte auch den Eindruck, dass du die Gruppe auch sehr resolut leitest. Wahrscheinlich geht das auch nur so, wenn man Leute mit ganz verschiedenen Ansichten in einen Raum bringt und miteinander diskutieren lässt, ohne dass es ausfallen wird.
Das ist das Schwerste überhaupt. Also alle unter einen Hut zu bringen und niemanden zu beleidigen oder zu verletzen. Jeder kommt aus seiner Richtung. Die einen haben ein Lichterlebnis gehabt und sagen, Jesus ist ihnen erschienen. Der nächste sagt, nein, das war ein UFO-Erlebnis. Das war ein Objekt aus dem Weltraum. Und die Menschen können aber sich gar nicht vorstellen, dass es Paralleldimensionen gibt, dass es die Zukunft gibt, die bereits meines Erachtens längst feststeht. Und alle diese Dinge, denn ich hatte ja Ende der 80er Jahre ein persönliches Erlebnis, das war ja ganz interessant für mich, dass ich eine sogenannte, ich würde gerne darüber nochmal reden, vielleicht nicht so im Detail, das würde zu sehr ausufern, aber es gibt ja, wir leben ja alle in einem in einer Welt mit Resonanzen und wenn man jetzt nach etwas Bestimmten sucht, aufgrund von Resonanzen fällt es einem zu. Und Ende der 90er Jahre erlebte ich etwas, wo ich sozusagen für, möglicherweise waren es nur 3 Sekunden, vielleicht länger, ich kann die Zeit nicht einschätzen, ohne jegliche Drogen, ohne Alkohol, sowas nehme ich nicht. Ich saß entspannt in meiner Sofaecke im Wohnzimmer, hatte vorher eine interessante Dokumentation gesehen, irgendwie übers Weltall, im Fernsehen und schaltete ab und dachte noch etwas nach und plötzlich empfand ich mich in einem unendlichen Raum, Weltall. Und dieses Weltall, was ich wahrnahm, war vergleichbar, man muss sich das so vorstellen, du siehst ein unendliches All mit ganz vielen Sternen und du siehst aber plötzlich die Verbindung dazwischen wie Energiebahnen. Und zwar alles war bunt, alles war miteinander verknüpft und alles war in Bewegung und alles lebte. Es war lebendig mit höchstem Bewusstsein. Und ich habe auch 3 Sätze gehört in meinem Kopf, obwohl ich sonst gar keine Stimmen oder so etwas höre, die konnte ich mir nicht merken, die waren dann weg. Und das Ganze hat mich so erschüttert, dass ich auf einmal dachte, huch, was war denn das? Und war voll bewusst. Und dann habe ich mich sofort hingesetzt und habe das, was ich wahrgenommen habe, auf ein Blatt Papier aufgezeichnet. In verschiedenen Ebenen, die ich wahrgenommen habe, in den Farben. Und am nächsten Tag habe ich mich nochmal hingesetzt und habe dieses Ganze auf ein DIN A3-Blatt, also zweidimensional, aufgezeichnet und meine Gedanken, die ich dazu bekommen habe im Laufe dieses einen Tages noch, das war so wie ein Fluss von Gedanken und das habe ich alles aufgeschrieben und dieses Papier existiert und das ist so phänomenal, weil ich seit dem Zeitpunkt, es hat sich dann nochmal ein Weltbild daraus entwickelt 1994, als Shomekalevi auf den Jupiter einschlug. Danach hatte ich nochmal ein Erlebnis, wo ich aber nicht so eine Alleinschau hatte, wie man das vielleicht nennen könnte, sondern ich wusste auf einmal, dass die Zusammenhänge von den Ende der 80er Jahre bis zu dem Jupiter-Einschlag von Chomeka Levi in Zusammenhang stand. Und da war mir in dem Moment schon klar, 1994, dass die Asteroiden, und ich hatte mich damals nicht groß um irgendetwas bemüht, oder um Weltraumforschung sowieso nicht, also klassische Weltraumforschung. Ich wusste, die Asteroiden sind Lebensspender, die eigentlich das Leben im All verbreiten. Heute ist es ja bekannt.
So, was du jetzt meinst, ist diese Panspermie-Theorie.
Ja, das ist aber jetzt erst bekannt. Also ich habe das jetzt vor einem Jahr oder so im Fernsehen mal gesehen und dachte, oh, die kommen auch auf die Idee. Denn ich habe damals, interessanterweise, es gibt ja die Bild-Zeitung, die hatte den Jupiter aufgezeichnet und hatte den Einschlag. Und ich sah das analog zu der Befruchtung einer Eizelle. Also Spermien befruchten die Eizelle. Und ich schrieb an die Bild-Zeitung und schrieb ihnen meine All-Einschau, dass das gesamte All ein lebendiges Bewusstsein ist. Also All, damit meine ich, wenn ich All sage, meine ich einmal unser zurzeit bekanntes Universum mit 200 Milliarden Sonnensystemen, nochmal 200 Milliarden circa Sternen, davon nochmal vielleicht 100 Milliarden Planetensysteme um die Sterne herum. Das ist erstmal ein Universum. Das ist für mich aber nur ein Universum seit damals. Es gibt multifach diese Universen und dieses Ganze ist das unendliche All. Und das ist in einer so immensen Größe für uns kleine dreidimensionale Einheiten hier auf diesem Planeten, dass ich glaube, dass dieses, was ich damals empfunden habe, dieses gesamte All, und ich sage jetzt etwas hier, ich könnte darüber ein Buch schreiben, vielleicht gebe ich schon viel zu viel von mir, ist, also ich behaupte, nur für mich, dieses All ist eine biologische Einheit mit einem Bewusstsein, was wir überhaupt nicht uns vorstellen können. Und in diesem Ganzen existiert alles. Und wir sind ein winziges Quantenfünkchen überhaupt, was aber schon in einer kleinen Bewusstheit existiert, in diesem gesamten All. Und seitdem ich das weiß, sind mir auch die paranormalen Vorgänge viel klarer geworden, wie das alles zusammenhängt. Warum jetzt ein Geistwesen erscheinen kann, warum ich Rückführungen machen kann. Ich habe ja selber auch Rückführungen bei mir erlebt, in frühere Leben und in die Zukunft. Warum das möglich ist, warum es Zeitreisen geben muss, warum wir in Nullzeit, ob nun über Wurmlöcher oder die Warp-Technik von Star Trek, den Raum bereisen können. Warum, das ist mir alles klar heute. Nur, ich meine, dass wir mit der normalen Technik, mit der materiellen Technik, die wir heute haben in der Naturwissenschaft, nicht weiterkommen, sondern wir müssen, und dieser Punkt muss kommen, wir müssen uns angleichen an das gesamte All, nämlich wir müssen es biologisch gestalten. Und in dem Moment, wo ein Objekt biologisch ist, wird es sich im Raum bewegen können. Und zwar auf eine andere Art und Weise als heute mit der Rückstoßtechnik. So. Das wollte ich dann noch mal so mit ein paar Sätzen umrissen haben. Aber da hängt eine Menge dran und damit kann ich vieles erklären, wenn zu mir Leute kommen, die mich fragen. Aber gut, das ist mal eine subjektive Erklärung. Das kann dann jemand annehmen oder auch lassen.
Und das sind ja auch die Themen, die du dann auch in deiner Gruppe besprichst.
Unter anderem. Dann kommen die Leute und erzählen, wie jetzt letzte Woche gerade hatten wir unser Treffen. Da hat jemand ein sogenanntes Erlebnis gehabt, was man in dem ufologischen Bereich ansiedeln könnte. Hatte aber keine Fotos und hatte eben dieses Erlebnis berichtet. Und sofort wurde natürlich spekuliert, was könnte das gewesen sein? War es ein außerirdisches Erlebnis? Waren es sogenannte Außerirdische? Waren es andersdimensionale? Waren es Zeitreisende? Oder waren es vielleicht sozusagen dämoniale Wesen aus irgendwelchen erdnahen Sphären, was man so landläufig die Spiegel- oder Astralsphäre nennt?
Also in jedem Fall kann man sagen, dass sich in der Gruppe immer noch etwas tut und immer Leute reinkommen, die auch berichten, was sie erlebt haben. Also insofern ist da noch Dynamik drin.
Aber ja.
Das ist doch schon mal eine gute Sache. Und nach 35 Jahren ist noch lange nicht Schluss, hoffe ich.
Ich hoffe auch.
Gut, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Einsichten über die Gruppe in Hannover, über deine persönlichen Ansichten und Anschauungen. Ich denke, damit haben wir schon mal so einen Teil dieser Themen angerissen und können zu einem späteren Zeitpunkt auch ein bisschen mehr vertiefen. Jetzt kann ich nur sagen, herzlichen Dank, und wir werden mal schauen, ob wir das nochmal zum späteren Zeitpunkt nochmal weitermachen können. Dankeschön.
Ja, ich danke auch und freue mich, dass ich hier ein paar Worte dazu sagen konnte.
Insider Audiocast von Menschen und UFOs wurde Ihnen präsentiert von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. Als vom Verein unabhängig erstellter Audiocast sind ausschließlich Mirko Marcelovic und Thea Günther verantwortlich für den Inhalt und die Wahl der Gäste. Das Intro basiert auf dem Stück Ultra von HuroFX und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Frühere Ausgaben sowie weitere Infos über von Menschen und UFOs finden Sie im Internet unter ufo-menschen.alien.de.